So, liebe Gemeinde, jetzt offiziell von meiner Seite eine Begrüßung. Herzlich willkommen zur Predigtstunde. Und ich freue mich, dass wir diesen Sabbat, diesen Gottesdienst miteinander hier verbringen dürfen. Zu Hause habe ich mal gedacht, es ist Urlaubszeit. Wie viele werden überhaupt da sein? Aber ich sehe eine ordentliche Zahl der Geschwister da und ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben auch Gäste in unserer Gemeinde heute und das ist auch etwas Schönes, dass wir auch diese Predigtstunde miteinander erleben können. Am Anfang habe ich eine Frage an euch. Wie viele Predigten hast du in deinem Leben schon gehört? Ein Jahr hat 52 Sabbate. Und wenn wir Urlaub machen oder so, sagen wir so, durchschnittlich 40. 40? Es gibt auch Predigten im Internet. Es ist voll mit den Predigten. Es gibt auch Leute, die sehr gerne, auch wenn sie Auto fahren, eine Predigt hören während der Fahrt. Aber kannst du dir nur so mal in deinen Jahren bis jetzt, wie viele Predigten hast du gehört? Ich brauche jetzt keine Antworten von euch, sondern das nur, dass jeder für sich mal denkt, wie viele Predigten, wie ist das alles? Zweite Frage, welche Thematik begeistert dich? Welche Thematik? Es gibt verschiedene. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, könnten wir mal so die paar Stimmen von euch zu hören. Wäre auch nicht verkehrt. Aber ich gebe euch mal zum Nachdenken. Welche Thematik begeistert dich, bewegt dich? Es gibt verschiedene. Ich habe mir mal so aufgelistet, welche Thematiken gibt's überhaupt. Es gibt Christen, die sehr gerne über die Liebe Gottes sprechen. Gott ist ein liebevoller Gott, der für uns sorgt. Es gibt auch Christen, die gerne über Jesus Christus nachdenken wollen. Und die Thematik, wenn das so in der Predigt kommt, was er alles für uns getan hat, sein Leben hier auf Erden. Es gibt verschiedene Begebenheiten aus dem Leben Jesu. Und das ist etwas, was viele Menschen so sehr gerne darüber nachdenken wollen. Dann haben wir auch die Predigten über die Erfahrungen mit Gott. Wir wissen, dass auch Ellen White einen Rat gibt und sagt, es muss nicht immer sein, dass jeden Sabbat eine Predigt aus dem Wort Gottes kommt, macht solche Predigtstunden, wo ihr eure Erfahrungen mit Gott erzählt. Nicht nur Theorie, was die Bibel sagt, sondern was du in deinem Leben persönlich mit Gott erlebt hast. Und auch wenn das nicht Erfahrungen vor 10 oder 20 Jahren sind, Erfahrungen, die vielleicht letzte Woche war oder letzten Monat, etwas ganz Frisches, was jemanden auch bewegt hat, noch mehr über Jesus nachzudenken. Predigten über Gebet, Gebetsleben, Wirkung des Heiligen Geistes. Das sind tolle Themen und Predigten. Es gibt auch Menschen, die sehr gerne über Endzeit und Wiederkunft Jesu die Themen hören wollen. Und es gibt Leute, mit denen auch ich zu tun gehabt habe, die eigentlich solche Predigten über die Endzeit und über Wiederkunft Jesu an der ersten Stelle stellen. Alles andere ist schön und gut, aber wenn man über die Endzeit spricht, für viele Leute ist das die Thematik, die sie bewegt. Es gibt sogar auch jemanden, der auch solche Predigten mag, die Bestrebungen des Papstes oder Regierung und alles, was Vatikan und so weiter, das kann man in einer Predigt auch oder in solchen Predigten auch alles erörtern, auch darüber sprechen, wie und was erwartet uns. Ja, vielleicht nach diesen Themen, vielleicht gibt es auch welche anderen, aber jetzt mal eine Frage, persönliche Frage von diesen allen Themen, die ich genannt habe, welche Thematik interessiert dich am meisten? Welche Predigt würdest du sagen, wenn diese Thematik kommt, das ist eine Predigt? Ich habe eine Wortmeldung, wenn du sagen möchtest, sag, ich habe nicht gedacht, dass jeder was, aber okay, sag.
Biblische Thematik.
Biblische Thematik, okay. Biblische Themen sind immer gute Themen und wir versuchen natürlich alle Themen, die ich genannt habe, die ich auf meiner Liste habe, sind wichtig, sind etwas, was uns bewegt und uns motiviert, dass wir näher zu Gott kommen und dass wir auch die Zeit verstehen, in der wir leben. Ich habe gelesen von einem Evangelisten aus USA, bevor er Evangelist wurde, er war ein gläubiger Mensch und er erzählt über eine Einladung auf eine Hochzeit. Und er geht mit seiner Frau auf eine Hochzeit. Und weil das in einer anderen Stadt war und in USA ist es so, dass es auch so kleine Flugzeuge gibt. Wir haben hier Taxi oder so kleine Busse, die fahren von einer Stadt zur anderen. Es gibt auch Länder, wo auch Flugzeuge, kleine Flugzeuge, solche Leute wie ein kleiner Bus oder so, die Leute dorthin bringen. Und so in einem Flugzeug saß er und seine Frau und sie gehen zu dieser Hochzeit. Und der Flieger macht einen Stopp in einer Stadt und da hatten die Passagiere eine Stunde Zeit, dass sie rausgehen. Irgendwas haben sie so in ihrem Plan, dass da ein bisschen längerer Stopp ist. Und die können auch rausgehen. Dort gibt es auch viele Geschäfte. Und können sie diese eine Stunde gut verbringen und dann wieder zurückkommen. Da gehen sie auch raus, er und seine Frau. Und dann hat er mal etwas gesehen. Und wie bei uns Männern ist, sehr oft haben wir schon Augen voll und ich möchte mich lieber irgendwo hinsetzen. Und die Frauen, manche Frauen möchten noch weiter schauen und so. Und sehr oft die Männer, die setzen sich hin und warten auf ihre Frau. Und er hat sich auch ins Flugzeug reingesetzt, da auf seinen Platz. Sie konnten da reingehen und er liest etwas und wartet auf seine Frau. Und die Zeit ist gekommen, dass der Flieger jetzt weiterfliegen soll, aber die Frau ist noch nicht da. Und dann hat er mal so richtig angefangen zu nervös zu sein. Jemand hat gesorgt, dass ich ein bisschen Wasser kriege. Und die Frau ist nicht da. Und dann sagt er, was mache ich jetzt? Die Zeit ist jetzt schon da und ich sehe, dass die Leute jetzt weiter fliegen wollen, aber meine Frau ist nicht da. Da hat er mit einer Stewardess oder wie die heißen, auch in kleineren Flugzeugen gesprochen, ob es möglich ist, die Frau ist nicht da. Das ist jetzt eine Panik für ihn. Die wollen weiterfliegen, aber die Frau ist nicht da. Und er hat die Antwort bekommen, dass sie jetzt nicht warten können und dass sie fliegen. Und er schaut durchs Fenster, ob sie kommt. Aber sie kommt nicht. Und der Flieger macht Tür zu und geht her, er hebt ab. Und da, wo der Flieger im Schwung war, so wie er darstellt, hat er gesehen, dass die Frau durch die Tür rauskommt. Aber es war zu spät. Und dann sagt er, die ganze Zeit habe ich den leeren Platz neben mir geschaut. Und dieser leere Platz neben mir hat mir die stärkste Predigt gehalten, die ich in meinem Leben gehört habe. Leerer Platz neben mir. Meine Frau ist nicht da. Ich fliege alleine. Und dann schreibt er und sagt, zum Glück hat sie ihr Ticket dabei gehabt. Sie konnte mit dem nächsten Flieger, wahrscheinlich nach einer Stunde oder ein paar Stunden, doch kommen. Aber dieser leere Platz neben mir hat mir die stärkste Predigt gehalten, die ich in meinem Leben gehört habe. Wir können viel über die Theorie sprechen. Wir kennen sehr gut in der Bibel. Und wenn ich in der Predigt jetzt etwas bringen würde, bin ich mir sicher, dass ich nichts Neues bringe. Das ist etwas, was wir schon jahrelang, jahrzehntelang gelesen haben, gehört haben. Und es ist gut, dass man nochmal darüber nachdenkt. Jedes Mal, wenn man darüber nachdenkt, kommt der Heilige Geist und er wirkt an unseren Herzen. Und es ist so, das ist auch der Sinn einer Predigt. Aber dieser Satz hat diesen Mann so verändert, dass er ein bisschen ernster über sein Leben, über seine Frau, über seine Familie nachgedacht, der leere Platz neben mir. Die ganze Zeit fliege ich jetzt alleine. Und vor allem, wo der Flieger abgehoben hat und immer höher ging, dann kommt auch dieser Gedanke, wenn Jesus kommt, wenn wir immer höher gehen, kann man sich so oder so vorstellen, wo ist meine Familie? Wo ist meine Frau? Wo ist mein Mann? Wo sind meine Kinder? Natürlich, die Kinder ab einem gewissen Alter treffen selber ihre Entscheidung. Und unsere Aufgabe ist, die Kinder als Kinder zu betreuen. Aber nachher treffen die Kinder selber ihre Entscheidung. Ja, also ich habe mir auch Gedanken gemacht und ich habe über eine Hochzeit, ich möchte heute über eine Hochzeit predigen, weil die Leute zu einer Hochzeit gehen wollten. Und zwar eine Hochzeit, die im Himmel stattfindet. In Offenbarung lesen wir diesen Begriff, Offenbarung 19, Hochzeit des Lammes. Was ist Hochzeit des Lammes? Wer ist alles eingeladen zu dieser Hochzeit? Wenn wir hier auf Erden oder in diesem Leben eine Hochzeit erleben, wer ist eingeladen? Es gibt vor allem in Deutschland, ich habe in meinem Heimatland das nicht so gehört, ich habe nicht so erlebt, aber hier gibt es so sehr oft Hochzeiten oder Trauungen standesamtlich im kleinsten Familienkreis. Da kommen die Eltern, da kommen die Trauzeugen oder wer auch immer, aber auf jeden Fall ein kleiner Familienkreis und das ist auch eine Hochzeit. Auf der anderen Seite gibt es Hochzeiten und vor allem, wenn ich an südliche Länder denke, auch in Balkanländer, da dauert eine Hochzeit nicht nur einen Tag und da kommen nicht nur engster Familienkreis, sondern wie geht das? Die Braut oder die Brautleute machen eine Liste. Die Braut möchte von ihrer Seite, ihre Familie, Eltern, Geschwister und die Geschwister, welche schon verheiratet sind, auch mit ihren Familien, auch ihre Freundinnen und Freunde, auch Arbeitskollegen, auch viele andere Bekannte, möchte sie in dieser feierlichen Stunde, an diesem Hochzeitstag, für viele ist das der schönste Tag des Lebens, ich möchte die Leute neben mir haben und mich mit ihnen auch freuen. Und das Gleiche macht auch der Bräutigam. Und er hat seine Liste mit den Leuten, mit denen er dieses glückliche Tag verbringen möchte. Da kommen auch die Eltern. Die Eltern müssen auch dabei sein, denn irgendwie muss jemand auch mitfinanzieren, das alles. Und die Eltern haben auch ihre Freunde und ihre Bekannte, die vielleicht das Brautpaar nicht einladen würde. Das ist nicht meine Freunde, aber das sind die Freunde von meinen Eltern. Und sie kommen auch dazu. Und ich sag's euch, so eine Hochzeit kann sehr schwer organisiert werden ohne mindestens 100 Gäste oder 100 geladene Personen. 100 aufwärts, aber mindestens 100. Das ist auch eine große Anzahl der Leute, die dabei sein sollen. Hochzeit des Lammes. Wer ist da eingeladen? Ist das etwas im kleinen Familienkreis? Oder geht die Einladung an viele Personen? Jesus erzählt eine Geschichte, ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist die Grundlage meiner Predigt heute. Ich lade euch ein, wenn ihr wollt. In diesem Gleichnis bekommen wir die Antwort auf die Frage, wer ist eingeladen zu dieser Hochzeit des Lammes? Vielleicht noch ein Wort zu sagen, was ist Hochzeit des Lammes? Die Hochzeit des Lammes ist im Himmel, am Thron Gottes. Das sind die Erlösten, die gerettet sind, die gekommen sind von dieser Erde. Wir haben diese Beschreibung auch in der Offenbarung, die von einer großen Trübsal gekommen sind. Das ganze Leben auf dieser Erde ist ein Trübsal, und sie sind jetzt gerettet durch das Blut des Lammes, und sie stehen jetzt so gewaschen und rein vor dem Thron Gottes und nehmen teil an der Hochzeit des Lammes. Ein Begriff für die Ewigkeit, für die Errettung, für die Erlösung durch Jesus Christus. Matthäus Evangelium, Kapitel 22. Da lesen wir von Anfang an. Matthäus Kapitel 22, ab dem Vers 1. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er die andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker und der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu den Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Zunächst mal bis hierher. Ein schöner Teil von diesem Gleichnis von Jesu. Warum schön? Weil hier die Leute angesprochen sind, und ich möchte in dieser Predigtstunde mich beschäftigen mit den Leuten, die Jesu Einladung angenommen haben. Wen hat der König zuerst eingeladen? Geladene Gäste. Wir können das für uns vorstellen, die Familie, die Freunde, Prominenz, Priester, alle diese Leute wurden eingeladen. Aber sie haben das kollektiv abgelehnt. Und das ist mal so auch eine Frage zum Nachdenken. Nicht mal einer, wenn einer von denen gesagt hätte, ich gehe zum König. Aber aus dem Gleichnis alle kollektiv abgelehnt. Warum? Lag das an dem König oder seinem Sohn? Waren sie Problem? Oder lag das am Essen und Trinken? Haben die Leute gedacht, dass da wenig zum Essen sein wird oder das Essen, was ihnen nicht schmeckt oder so? Keine Ahnung. Lag das vielleicht an vielen Sachen, die für die Leute, die geladenen Gäste, wichtiger waren als der König und die Hochzeit? Vielleicht schon. Wenn viele Dinge uns wichtiger sind oder den Menschen wichtiger sind als die Einladung des Königs, dann ist etwas nicht in Ordnung. Oder vielleicht lag das an Hochzeitsgeschenken. Die eingeladenen Gäste, wenn du zur Hochzeit eingeladen bist, kannst du nicht mit leeren Händen gehen. Und du musst auch etwas kaufen, vorbereiten, ein Geschenk. Und es ist auch nicht leicht, einem König ein Geschenk vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob ihr auch so mal euch Gedanken macht, wenn ihr etwas jemandem schenken möchtet. Was kann das sein? Was kann ich jemandem schenken, der alles hat? Was kann einem König schenken, der so viel hat? Und womit kannst du ihm eine Freude bereiten? Aber ich glaube nicht, dass der König Geschenke erwartet hat. Für den König, in diesem Fall im übertragenen Sinne, Gott selbst, für ihn war wichtig, dass er Gemeinschaft hat mit diesen Leuten, dass er sich mit diesen Leuten freut. Er wollte etwas Gutes diesen Leuten tun. Er wollte sie ehren, Ehrengäste zu sein bei dem König, auch wenn du nichts bringst. Du musst nicht etwas bringen. Von daher, es ist tatsächlich eine Frage, warum haben die geladenen Gäste das abgelehnt? Und wie gesagt, ich möchte mich beschäftigen mit denen, die da waren. Noch ein Satz für den König. Als die alle abgelehnt haben und sogar auch gewalttätig geworden sind, da steht im Text, dass sie haben auch die Diener getötet, die gekommen sind, um sie einzuladen, dann platzt den Kragen dem König und er verübt die Rache. Und wir lesen im Text, dass das nicht einfach so unbestraft geblieben ist. Und dann in seinem Ärger, der König sagt, jetzt geht auf die Straße und holt alle Leute her. Mein Saal muss voll sein, egal böse oder gute Leute, bringt die Leute her. Welche Leute bringen die Diener rein? Die Leute, die zur rechten Zeit am richtigen Ort waren. Sie gehen auf die Straße und auf der Straße, wen sie jetzt getroffen haben, den haben sie auch eingeladen. So aus dem Text. Auch wenn wir an die Hochzeit des Lammes denken, die Frage war, wer ist eingeladen zur Hochzeit des Lammes? Der erste Schritt, zur Hochzeit des Lammes zu kommen, ist gerade dieser Schritt. Zur rechten Zeit am richtigen Ort zu sein. Die Leute, die vielleicht an zwei Straßen weiter waren oder woanders, auf der anderen Seite der Stadt, Sie waren nicht hier auf dieser Straße, wo die Diener die Leute gesammelt haben. Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, die wurden auch eingeladen. Und die haben Glück gehabt. Die haben auch einen Segen gehabt, dass sie als Gäste da reinkommen mussten. Ich habe mir Gedanken gemacht, was bedeutet für uns im übertragenen Sinne, am richtigen Ort zu sein. Nicht irgendwo, sondern am richtigen Ort zu sein. Zuerst bin ich auf den Gedanken gekommen, die Menschen, die Kinder in einer adventistischen Familie geboren sind. Ein richtiger Ort, um gute Erziehung zu bekommen. Gute Erziehung zu bekommen und gutes Vorbild zu haben von den Eltern. Und ich kann euch sagen, ich bin in einer adventistischen Familie geboren und vielleicht viele unter uns auch. Und es ist ein Privileg, solche Eltern zu haben, die dich von Kindesbein an den Weg Gottes zeigen, im Wort und im Vorbild. Und die Kinder, sie tun das, was die Eltern tun. Ich habe ein Bild gesehen, so eine Karikatur, eine schwangere Frau mit Kopfhörern und im Bauch sieht man, das Baby hat auch Kopfhörer. Eine Einladung für die Mütter, dass sie mal aufpassen, was sie tun, tut auch das Kind. Und wenn die Kinder da sind, aufwachsen in einer Gesellschaft und welches Vorbild wir den Kindern geben, was diese Kinder alles lernen. Ich sag's euch, das ist tatsächlich ein Vorteil, dass die Kinder in so einer Familie aufwachsen. Und da ist auch ein Aufruf an alle Eltern, an alle Erzieher, dass sie daran denken. Es ist nicht egal, wie du lebst. Es ist nicht egal, was du deinen Kindern zeigst. Manchmal denkt man, die Kinder sind klein. Aber die Kinder saugen viel mehr auf, als wir als Eltern uns das denken können. Ein Aufruf. Und Ellen White schreibt auch, der Satz ist sehr bekannt, die erste Schule, die die Kinder bekommen oder Menschen bekommen, ist im Heim, bei Eltern. Und das sollen sie lernen. Die Eltern sollen gar nicht denken, wenn die Kinder in die Sabbatschule, Kindersabbatschule kommen und da werden die Kindertanten ihnen zeigen, was der Weg zu Gott ist. Das ist nicht der Weg. Oder eine christliche Schule, adventistische Grundschule, da gehen die Kinder in die Schule und da werden die Lehrer dort meinem Kind den Weg zeigen. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht etwas, was Früchte bringt. Also in diesem Zusammenhang, in einer so auf dem richtigen Platz zu sein, auf richtigem Ort zu sein, ist in der ersten Linie die, die aufgewachsen sind und gutes Vorbild gehabt haben. Auf der anderen Seite die Menschen, die nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Es ist auch ein Privileg. Wisst ihr warum? Ich habe mir Erfahrungen gehört von den Leuten, die ein Leben gehabt haben, die von ihren Eltern etwas anderes gesehen haben. Und die Eltern, die nicht gläubig waren, haben auch ihren Kindern einen Weg gezeigt. Und die Kinder haben Vorbild bei den Eltern. Aber irgendwann hat der Geist Gottes diese Leute mal auch angesprochen. Und Jesus ist ins Herz gekommen von den Leuten. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch Erfahrungen gehört von jemandem, wie habe ich Jesus gefunden? Und das ist bewegende Geschichten. Und diese Geschichten, sie helfen uns allen, dass wir auch unseren Glauben an Gott befestigen. Jesus erzählt, beziehungsweise seine Begebenheit, ein Pharisäer namens Simon hat ihn eingeladen. Das steht im Lukas Kapitel 7, wir werden jetzt nicht die Texte lesen, ich werde nur so sagen, Lukas 7, Vers 47, er war bei Simon, ein Pharisäer, das ist diese Begebenheit, wo diese Frau gekommen ist und ihm Jesus die Füße gewaschen hat und von Tränen und mit Haaren getrocknet hat, ihr kennt das. Und dann sagt Simon, wenn das ein Prophet wäre, würde er wissen, welche Frau ihn jetzt anfasst, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus wusste das. Und er sagt vor allen Leuten, alle Gäste, die da waren, Simon, ich habe dir was zu sagen. Ich bin zu dir gekommen. Du hast mir weder das gemacht, noch das und so. Du hast nichts für mich getan. Aber diese Frau, auch wenn sie Sünderin ist, sie hört nicht auf, die ganze Zeit meine Füße zu küssen. Das macht sie nicht aus einem anderen Grund, sondern aus der Dankbarkeit, dass Jesus ihr auch vergeben hat. Und dann sagt Jesus einen Satz, den ich ständig bei mir trage. Jesus sagt, das ist der Vers 47, wem viel vergeben ist, er hat viel Liebe. Wem aber wenig vergeben wird, der hat wenig Liebe. Was soll das? Wir, die wir in einer christlichen Familie aufgewachsen sind und von Kindesbein auf haben wir mal uns bemüht und die Eltern haben sich bemüht, uns guten Weg zu zeigen. Welche großen Sünden habe ich denn in meinem Leben getan, was Jesus mir vergeben kann und dass ich dann große Liebe bekomme? Im Vergleich mit jemandem, der tatsächlich große Sünden getan hat. Und dann hat Jesus kennengelernt, Jesus hat ihm vergeben und dann sagt Jesus, der hat große Liebe. Und die, die wenig Vergebung bekommen, sie haben kleine Liebe. Und wie viele Male denke ich und bete ich, sage, lieber Gott, habe ich große Liebe zu dir oder habe ich kleine Liebe? Ist es tatsächlich abhängig davon, wie viele Sünden mir vergeben wurden? Soll ich etwas tun jetzt gegen Gott, damit ich große Sünde tue, damit mir viel vergeben wird? Da würde Paulus sagen, das sei ferne. Römer 6, Kapitel 1. Sollen wir mehr sündigen, sagt Paulus, damit die Gnade so groß wird? Das sei ferne. Das wollen wir nicht tun. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Dieser richtige Ort ist die Gemeinde. In der Gemeinde Gottes hört man die Einladungen. In der Gemeinde Gottes, in den Versammlungen, hört man auch diese Einladungen, diese Worte, die uns bewegen, auch eine Entscheidung zu treffen. Deswegen habe ich am Anfang gefragt, wie viele Predigten hast du gehört in deinem Leben? Viele. Das ist der Ort. Man kann auch zu Hause lesen und betrachten. Da lesen wir auch im Hebräerbrief, vernachlässigt nicht eure Versammlungen. Einige pflegen das so zu tun. Ach, heute kann ich nicht kommen. Ich bleibe zu Hause. Und ich kann auch zu Hause lesen und so. Kannst du. Aber die Bibel sagt, vernachlässigt nicht eure Versammlungen. Hier hört man die Einladungen auch zur Hochzeit des Lammes. Und hier betrachtet man, und einer hilft dem anderen auf dem Weg zu Gott. Wenn jemand eingeladen ist, jetzt komme ich zurück zum Gleichnis von Jesus, die Leute sind rausgekommen, die Leute haben die Leute eingeladen, und jeder muss Entscheidung für sich selber treffen. Das ist so. Es ist nicht alles getan, wenn jemand eingeladen wird, sondern es lag an jedem Einzelnen, auf diese Einladung zu reagieren. Entweder nimmst du die an oder nimmst du sie nicht an. Die Leute, die da auf der Straße waren, es gibt auch Leute, die so viel Zeit haben und gehen ein bisschen spazieren. Und ich stelle mir vor, so jemanden, der gerade zu dieser Zeit diese Straße gegangen ist, einfach so ein bisschen raus, frische Luft, spazieren, hat Zeit, Menge. Und dann kommt jemand und sagt, lädt ihn ein. Und er sagt, okay, Hochzeit, gibt's schön zu essen, ich gehe rein. Es gab aber Leute, die vielleicht einen Termin gehabt haben und sie sind schnell die Straße gegangen, vielleicht geschäftlich, sie haben einen Termin und da kommt jemand und lädt ihn ein. Wie kann er reagieren? Oh, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss zu meinem Termin. Ist das eine Ablehnung? Oder vielleicht hat die Frau ihn geschickt, sie ist gerade beim Kochen und hat sie bemerkt, dass sie im Moment kein Salz hat. Komm schnell zum Geschäft, bring mir Salz, aber beeile dich, ich kann nicht weitermachen, bis du kommst. Und dann geht er zum Geschäft, um Salz zu holen. Nur meine Fantasie. Die Frau wartet zu Hause. Und da kommt die Einladung. Komm rein zum Hochzeit. Was macht er? Er geht nach Hause. Er nimmt seine Frau an der Hand und sagt, lass dieses Kochen. Es gibt noch besseres Essen dort. Das ist eine Hochzeit. Komm, wir gehen mit. Das wäre eine gute Entscheidung. Und so soll auch sein. Welche Termine und welche Arbeiten können mich davon abhalten, die Einladung Gottes wahrzunehmen? Das ist eine Frage zum Nachdenken. Wenn in unserem Leben solche Termine und solche Arbeiten und solche Geschäfte wichtiger sind und die Einladung Gottes wird nicht angenommen, dann muss man sich richtig mal fragen und beten, dass Gott uns hilft. Denn diese Einladung ist sehr wichtig. Jesus erzählt ein anderes Gleichnis über vierfachen Ackerboden. Ein Sämann geht und sät den Samen. Das ist genau diese Richtung. Und diese Samen, einige fallen am Weg. Da, wo man drauf gegangen ist, ist es hart unter den Füßen und da die Samen können nichts bewirken. Da kommen die Vögel und picken das raus. Einige Samen fallen auf dem felsigen Weg. Und da ist ein bisschen Erde. Und sie bringen, sagt Jesus, irgendwelche Pflanze raus. Aber weil sie keine tiefe Wurzel hat, wenn Sonne kommt und Hitze, dann verdorrt das alles. Einige Samen fallen unter die Dornen. Da gibt es vielleicht Erde. Und der Same fängt an, eine Pflanze rauszubringen, aber so viele Dornen und so viele Sorgen und so viele Probleme im Leben und so viele Sachen, die gegen Gott sprechen, die ersticken den Samen da unten und bringen gar keine Frucht, obwohl die Leute eingeladen sind. Und als vierte, gute Erde. Und wenn dieser Same, der auf gute Erde fällt, bringt viel Frucht, sagt Jesus. In einer ähnlichen Parallelgeschichte lade ich euch an, jetzt mal mit mir in Lukas Kapitel 14 zu gehen. Lukas Kapitel 14, das ist eine ähnliche Geschichte Und es gibt auch einige, die denken, dass das vielleicht auch das gleiche Ereignis ist oder Gleichnis. Aber es gibt auch Bibelausleger, die hier etwas anders sehen. Lukas Kapitel 14, da ab dem Vers 15 ist es dieses, auch diese Einladung und Ablehnung und so weiter und so fort. Wir lesen nur den Text 23. Und der Herr sprach zu den Knechten: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie heranzukommen, dass mein Haus voll werde. Diesen Text oder diese Geschichte habe ich nur aus diesem Wort, wegen diesem Wort in Betracht genommen. Nötige sie. Nicht nur einladen und wenn du kommst, kommst. Wenn du nicht kommst, dann ist es deine Sache. Was heißt nötige sie? Möchte Gott dich nötigen, zum Hochzeit des Lammes zu kommen? In die Ewigkeit zu kommen, gerettet zu sein? Muss Gott uns nötigen? Auf der anderen Seite, hier ist der Diener, der die Aufgabe bekommen hat, die Menschen zu nötigen. Ist es vielleicht unsere Aufgabe, die Menschen zu nötigen, zu Gott zu kommen? Wie machen wir das? Im Buch Bilder von Reiche Gottes, da wo von Ellen White diese Geschichte auch betrachtet wird, Seite 190, sagt Ellen White folgenden Satz: Wenn wir mit Gott im Glauben eng verbunden sind, wird er dem, was wir zu sagen haben, das nötige Gewicht verleihen. Dann sind wir in der Lage, von der Gefahr, die jedem droht, die der Gnade Gottes zurückweist, so eindringlich zu sprechen, dass die Menschen sich geradezu gedrungen fühlen, das Evangelium anzunehmen. Christus wird wahre Wunder an dem vollbringen, der bereit ist, das zu tun, was Gott von ihm erwartet. Auch dieser Satz hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Wie predigen wir denn? Wie sprechen wir den anderen Leuten das Evangelium? Wir können nicht nötigen. Oder vielleicht doch. Mit unseren Worten, mit unserem Leben, mit unserem Vorbild, die Menschen dazu zu bringen, dass sie sich gedrungen fühlen, das Evangelium anzunehmen. Ja, also wir haben jetzt zwei Schritte. Erster Schritt zur Hochzeit des Lammes ist, am richtigen Ort zu sein. Da, wo die Einladung ausgesprochen wird. Zweiter Schritt, eine Antwort zu geben und anzunehmen. Man kann auch da auf der Straße ablehnen. Aber wenn man das annimmt und bereit ist, dann ist zweiter Schritt hinter uns. Es gibt auch einen dritten Schritt. Und da möchte ich weiterlesen, jetzt, wenn wir zurückkommen in Matthäus 22, da sind wir rausgegangen. Diese Geschichte betrachten wir. Matthäus 22. Ich habe gelesen nur von 1 bis 10. Das ist der schönere Teil des Gleichnisses. Es gibt jetzt einen Teil, das nicht so schön ist. Wir lesen ab dem Vers 11. Matthäus 22, Vers 11. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du denn hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappen sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. was soll das jetzt nach einer schönen Geschichte? Die Gäste sind da. Ihre Termine haben sie auch irgendwie sausen lassen und ihre Geschäfte. Aber einer ist ohne Hochzeitskleid oder Hochzeitsgewand. Ein Hochzeitskleid ist nicht gerade billig. Diese feierlichen Kleider sind teuer. Wenn eine Frau zu einer Hochzeit eingeladen ist und dann möchte sie ein Hochzeitskleid haben, wie die anderen. Ich möchte nicht ausschauen so in einem billigen Kleid, sondern es gibt Frauen, Männer auch, die, auch wenn es teuer ist, aber auf jeden Fall zu diesem Tag, an diesem Tag möchte ich so ausschauen. Stellt euch mal vor, dass derjenige, der Gäste eingeladen hat, die Frauen und Männer ihnen anbietet, die Kleider, die schönsten Kleider von einem König. Das ist nicht irgendwelche billige Ware, sondern das ist die schönsten Kleider. Und du kannst jetzt dir ein Kleid nehmen oder ein Gewand für die Männer und der König trägt die Rechnung. Du musst nichts zahlen. Würdest du das annehmen? Ich denke schon. Deswegen frage ich mich, was ist mit diesem Mann passiert? Warum hat er kein hochzeitliches Gewand an? Wo es angeboten war? Hat er nicht bemerkt, dass er sich unter 100 geladenen Gästen befindet, vielleicht auch mehr, dass alle diese besonderen Kleider haben, nur er ist gekommen in seinem Kleid, in seinem Straßenanzug, das er jeden Tag trägt und hat verachtet den König und sein Angebot. Es ist die Frage, hat er nichts bemerkt? Warum Ablehnung? Warum schweigt er, als er angesprochen wurde? Da kommt der König und sagt, mein Freund, was ist mit dir los? Was hätte er sagen können? Er hätte irgendwas Gutes sagen können, sich entschuldigen und zu sagen, ja, also, hör, ich weiß es nicht, aber wo ist das? Ich gehe ziemlich schnell an oder so. Bitte verzeih mir oder so. Irgendwas. Aber er schweigt. Er sagt nichts. Warum schweigt er? Wir sind in unserer Straßenkleidung. Und das ist so, was wir, wie wir leben. Diese Kleider der Gerechtigkeit Christi ist nicht etwas, was wir vor dem Eingang des Himmels bekommen, sondern das bekommst du jetzt und du trägst diese Kleider jetzt und lebst wie ein geretteter Mensch. Warum schweigt er in dieser verhängnisvollen Moment? Er hat kein Wort. Er weiß, dass er zu Jesus, zu Gott nichts sagen kann. Vor den Menschen kann man etwas verstecken. Vor den Menschen kann man sich irgendwie gut zeigen. Aber vor Gott kannst du dich nicht gut zeigen, weil Gott kennt jeden Einzelnen. Und wenn Gott mich anspricht über irgendwelche Dinge, die ich getan habe oder tue oder in meinen Gedanken sind, die Menschen vielleicht wissen das nicht. Sie denken, dieser Prediger ist ein heiliger Prediger. Aber Gott kennt mich. Und wenn er mich anspricht und dich auch und sagst, warum bist du ohne das Gewand der Gerechtigkeit Christi? Dann ist es eine Einladung für dich und für mich, auf die Knie zu kommen und zu sagen, bitte Herr, vergib mir. wo ist dieses Kleid? Ich möchte das Kleid haben. Ich kann mir nur so das vorstellen. Ellen White sagt auch einen Satz: Es genügt nicht, davon überzeugt zu sein, dass Jesus kein Betrüger war und die Bibel keine raffiniert ausgedachte Geschichte ist. Selbst wenn wir glauben, dass allein Christus die Menschen erretten kann, so bedeutet das noch keineswegs, dass wir ihn auch im Glauben zu unserem persönlichen Heiland gemacht haben. Es genügt nicht, der Wahrheit zuzustimmen, sich zu Christus zu bekennen und in die Gemeindeliste eingetragen zu sein. Das genügt nicht. Ich muss das Kleid der Gerechtigkeit Jesu tragen in meinem Leben. Und Gott wird uns zeigen, was eigentlich das bedeutet. Gott sei Dank, dass er immer noch Geduld mit uns hat. Eine kurze Zusammenfassung. Wir sind eingeladen. Die Hochzeit des Lammes ist unsere Rettung, ist das Heil. Deswegen ist Jesus gestorben, das Lamm Gottes, um uns das zu ermöglichen. Wir sind eingeladen. Entweder sind wir in der Gruppe der Ersten, die abgelehnt haben. Gott bewahre uns davon. Für sie ist Gnadenzeit vorbei. Oder sind wir am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, wo die Einladung ausgesprochen wird? Zweiter Punkt, wir treffen eine Entscheidung. Ohne unsere persönliche Entscheidung geht auch nicht. Und drittens, wenn du merkst, dass etwas nicht in Ordnung ist, bitte nicht vertusche das. Das Vertuschen, die anderen wissen das nicht oder so. Jeder hat sein privates Leben und Gott möchte uns näher kommen. Mein Sohn, meine Tochter, warum bist du jetzt in deinem Leben ohne das Kleid der Gerechtigkeit Jesu? Etwas fehlt da, es ist noch die Zeit. Komm auf die Knie und sage, Herr Jesus, gib mir deine Gerechtigkeit. Ich möchte in deiner Gerechtigkeit leben. Möge Gott uns segnen, dass wir so unser Leben gestalten. Als geladene Gäste zur Hochzeit des Lammes. Und dass wir das auch erreichen für unsere Ewigkeit. Amen. Amen. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diesen wunderschönen Sabbattag, den du uns schenkst heute. Danke dir für den Gottesdienst. Danke dir für die Gemeinschaft, die wir miteinander pflegen können hier. Danke für dein Wort. Danke für den Heiligen Geist, der uns in unseren Herzen ansprechen möchte. Danke dir auch für diese Geschichte, für dieses Gleichnis. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst in unserem Alltag, in unserem privaten Leben das Kleid der Gerechtigkeit Christi nicht zu vergessen, sondern so zu leben als einer, der dieses Gewand auch trägt. Das ist unser Wunsch vor dir, auch für uns, für unsere Familien, für unsere Jugendlichen, dass du jedem beistehst und dass du jedem hilfst dabei. Wir wollen uns alle treffen bei dieser großen Hochzeit des Lammes in die Ewigkeit. Und ich danke dir, dass du das ermöglicht hast. Begleite du uns und stärke du uns in unserem Alltag. Schenk uns noch viele Erfahrungen mit dir und die Zusicherung, dass du da bist, dass wir in deiner Hand sicher sind. Wir danken dir dafür. Wir loben dich und preisen dich. Im Namen Jesu. Amen. Amen.